Ewigkeitssonntag. Schwierige Nachrichten, Dinge, die uns verstören, Sachen, die wir auch gerade in den letzten Wochen erlebt haben, gerade jetzt mit dem Alexander. An Reinhard wurde gedacht, alles dieses, was uns so begegnet. Ich möchte mit so einem etwas heftigen Comic beginnen. Ich weiß nicht, ob der jemand von euch schon mal begegnet ist. God as his computer. Da läuft also irgendein Mensch, Gott an seinem Computer. Da läuft also irgendein Mensch durch sein Leben und ahnt eigentlich nichts Böses. Über ihm schwebt an einem Seil angebunden ein Klavier. Und Gott sitzt vor seinem Computer, auf einer Taste, über der er seinen Finger hat, steht Smite. Also lass fallen. Und das ist manchmal so, das furchtbare Missverständnis, mit dem manche Menschen und leider auch manche Christen Gottes Charakter so für sich sehen, als so einen Schicksalsgott, der halt so hier mal was fallen lässt. Da kriegt der eine mal was eins aufs Dach und der andere kommt davon. Ich lasse hier mal eine Sturmflut kommen, da lässt sich mal ein Tornado langwehen, an dem einen Haus geht's vorbei, das andere Haus wird weggerissen. Es ist so diese Vorstellung von einem sadistischen Gott, der also in irgendeiner Form, rein zufällig, wie es ihm gerade passt, mit seiner Macht spielt. Und halt irgendwie sagt, so den trifft's jetzt und den eben nicht. Der eine gerät in den Verkehrsunfall, die Frau hat an der Ampel eine Phase länger rot und kommt davon. Und manchmal, gerade wenn man mittendrin steht als Menschen, dann kann man ja so den Eindruck haben, das wäre vielleicht tatsächlich so. Da stimmt ja vielleicht, dass in dieser Welt so ein blind wütendes Schicksal herrscht. Und in so einem Fall von so einem Comic, wenn man gerade nicht betroffen ist, ist das vielleicht mal ganz witzig. Dann, wenn man selbst mit irgendeinem Schicksalsschlag konfrontiert wird, ist es alles andere als witzig. Und man fragt sich ganz unwillkürlich, was ist hier geschehen? Wieso hat Gott das so zugelassen? Hat er jetzt nicht aufgepasst in diesem Moment? Ist ihm da irgendwas durchgerutscht, dass er da jetzt nicht hingeguckt hat? Oder hat er vielleicht sogar selber den Knopf gedrückt? Ist er vielleicht tatsächlich ein Sadist? Hat er so eine sadistische Seite, die willkürlich Strafen verteilt? Der eine kriegt halt dies, der andere sogar den Tod. Völlig nach Belieben, den einen lässt er leben, den anderen nicht. Wisst ihr, um hier das richtige Verständnis zu bekommen, möchte ich mal, dass wir ein paar Verse aus 1. Korinther 15 lesen. Und ich habe sie uns auch aufgeschrieben, mach's mal einen weiter. Dort heißt es in Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und etwas weiter unten spricht Paulus dann von Gottes neuer Welt. Und das heißt in den Versen 53 bis 55, denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Ich möchte, dass wir aufgrund dieser Bibeltexte einmal eines ganz deutlich verstehen und festhalten für uns. Die Bibel spricht in Bezug auf den Tod nie von einem Werkzeug Gottes. Die Bibel spricht in Bezug auf den Tod nie von einem Werkzeug Gottes, sondern sie spricht in Bezug auf den Tod immer vom Gegner Gottes. Und der Ausdruck, mit dem die Bibel den Tod beschreibt, ist hier gerade in Vers 26 der Feind Gottes. So sieht Gott den Tod, so sieht Gott das Leid, das Menschen trifft. Wir müssen also zunächst einmal festhalten, der Tod ist ursprünglich nicht Bestandteil der Schöpfung gewesen. Es war nie Gottes Plan und es war nie die Bestimmung des Menschen, dass er einmal sterben sollte. Und das steht damit vollkommen im Gegensatz zu der Meinung, die man ja heutzutage immer mal wieder hören kann und die auch uns nahe kommt und die auch wir in dieser Welt manchmal meinen, so für uns annehmen zu müssen, nämlich, dass der Tod halt zum Leben dazugehört. Nicht wahr? Das sagt man ja. Um irgendwie klarzukommen. Um irgendwie als Mensch auf dieser Welt klarzukommen, sagt man, naja, der Tod gehört halt zum Leben dazu und das muss man halt akzeptieren. Das ist Teil des Lebens. Die Botschaft der Bibel sagt, das ist nicht wahr. Der Tod ist unnatürlich. Der Tod ist böse. Der Tod ist der Feind Gottes. Es war nie so geplant. Wir brauchen uns nur einmal den Körper eines Menschen anzuschauen, der gestorben ist. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir sagen müssen, das kann nicht der Plan Gottes für seine Geschöpfe sein, für die Menschen, die er liebt, dass sie in Krankheit, in Schmerzen sterben, dass ihr Körper verwest. Das ist nichts, was Gott wollte für uns. Nur taucht dann natürlich mit aller Macht diese Frage auf, ja, wo ist denn dann Gott in all dem Leid? Nun, wenn wir hinschauen, was die Botschaft ist, die sich quer durch die Geschichte Gottes mit dem Menschen zieht, dann sagt Gott uns immer wieder, ich bin nicht der Schicksalsgott, der hoch über allem steht und der sich das ganze Leid und Elend so aus der Distanz anschaut. Der so vor seinem Computer sitzt, ne, so ein Monitor, und da mal so ein bisschen schaut, was ist denn hier los? Oh, jo, das knallt ja wieder ordentlich. Und was ist denn da los? Ich bin nicht dieser distanzierte Gott, der weit weg von euch im Himmel einfach nur zuschaut, sondern Gott sagt, ich bin mittendrin. Ich bin genau bei denen, die leiden. Ich bin bei denen, die Schmerzen haben. Und das ist auch die Botschaft, die ja letztlich bestätigt wird durch seinen Sohn Jesus Christus. Genau das ist nämlich die Botschaft des Kreuzes. Denn Jesus trug am Kreuz nicht nur unsere Sünde und Schuld, das auch. Und das ist ganz wichtig, damit wir in Kontakt kommen können mit Gott. Aber er trug dort auch unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Das wird ganz deutlich in der Prophetie über Jesus in Jesaja 53. Das lesen wir einmal. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Jesus wird in der Bibel der Mann der Schmerzen genannt. Unser Gott ist ein Gott der Schmerzen. Wisst ihr, das ist etwas Einzigartiges, das ist das Einzigartige am Christentum. Von all den Göttern, über die Menschen jemals nachgedacht haben und von all den Göttern, die von Menschen jemals irgendwo mal angebetet wurden, ist der Gott der Bibel der Einzige, der leidet. Der Einzige, der für und mit uns Menschen leidet. Wenn wir mal so hineinschauen in die Religionen dieser Welt, die Charaktere der von Menschen ausgedachten Götter, die ähneln sich immer wieder. Was findet man da alles? Da sind so schreckliche Kriegsgötter, die den Sieg bringen sollen. Dann findet man launische, unberechenbare Naturgötter, die angebetet werden, damit es da mal regnet. Dann gibt es verträumte, selbstverliebte Kindsgötter, die in irgendeinem Elfenbeinturm sitzen und sich nur um sich selber drehen. Wisst ihr, wenn Menschen sich Gottesbilder ausdenken, dann kommen immer wieder solche Fantasiegebilde heraus. Und es sind immer wieder die gleichen. Das ist das, worauf wir Menschen kommen. Der Gott der Bibel ist ganz anders. Der Gott der Bibel ist der Einzige, der leidet. Der Einzige, der für und mit uns Menschen leidet. So ist unser Gott. Er kommt zu uns, um für uns und mit uns in unserem Alltag neben uns zu stehen und mit uns diese Last zu tragen. Er stellt sich unter das Leid. Was für ein Gott. Da wären wir Menschen nie drauf gekommen. Das ist die Selbstoffenbarung Gottes. So bin ich, sagt Gott.
So bin ich. So komme ich zu dir in deinen Alltag. Eines der eindrücklichsten Bücher über Leid, von denen ich gehört habe, ist das Buch Klage um einen Sohn. Es wurde geschrieben von einem Mann namens Nicholas Wolchester, einem Professor an der Universität Yale. Sein Sohn Eric kam bei einer Bergtour, bei einem Unfall ums Leben. Und Nicholas Wolchester sagt, das Schlimmste daran ist, dass sein Sohn gestorben ist, das ist die Endgültigkeit dieser Tatsache. Und er beschreibt in diesem Buch, wie er nach dem Unfall so ein Bild in der Hand hält und auf dem Eric ein 6 Jahre alter Junge ist. Und ihm wird klar, dass es keine Bilder davon geben wird, wie er älter wird, wie sein Leben in Zukunft aussehen wird, wie das Leben weitergeht. Einige Zeit nach seinem Tod rang er sich dazu durch, einige Kartons mit Dingen, die Eric gehörten, wegzuschmeißen. Und er schreibt, als er diese Kartons rausbringen wollte, da war es in seinem Kopf, als ob er Erics Stimme hören würde. Hallo Papa, ich bin wieder zurück. Und er dreht sich um. Und da ist niemand. Und ihm wird klar, dass er auch die Stimme seines Sohnes nie wieder hören wird. Und all diese Erlebnisse haben in ihm eine Erkenntnis reifen lassen. Nicholas Wolchester erkannte, wenn Gott unser Vater ist, dann bedeutet das, dass Gott auch Schmerzen leidet. Eltern leiden Schmerzen. Das wissen die meisten von euch. Und wenn unser Gott unser Vater ist, dann muss das heißen, dass er als Vater Schmerzen leidet, wenn seine Kinder leiden. Und er schreibt dann etwas, was ich zu den tiefsten Erkenntnissen zähle, die man über Gott haben kann. Er schreibt dann nämlich, in 2. Mose 33 lesen wir, dass niemand Gottes Angesicht schauen und leben kann. Kein Mensch wird leben, der Gott von Angesicht schaut. Ich dachte immer, dass diese Stelle meint, niemand kann Gottes Herrlichkeit sehen und leben. Aber ein Freund von mir sagte, vielleicht bedeutet es vielmehr, niemand kann Gottes Traurigkeit sehen und leben. Oder vielleicht ist Gottes Traurigkeit seine Herrlichkeit. Vielleicht ist Gottes Traurigkeit seine Herrlichkeit. Vielleicht ist die herrlichste Eigenschaft Gottes, dass er sich entschied, mit uns zu leiden, obwohl er nie hätte leiden müssen. Ich weiß nicht, was du bisher vielleicht für ein Bild von Gott hattest. Vielleicht hattest du so ein Bild von so einem Schicksalsgott. Vielleicht hast du immer gedacht, Gott ist weit weg von deinem Leben und er würde sich nicht dafür interessieren. Aber in der Bibel lesen wir, obwohl Gott nie hätte leiden müssen, ist er mitten hineingekommen in unser Leid. Und er ist heute mittendrin in deinem Leiden, in deiner Angst vor dem, was noch kommen wird bei dir in deinem Leben. Und gerade das macht ihn zu dem Gott, der er ist. Unser Gott ist ein Gott der Schmerzen. Und vielleicht ist seine Traurigkeit das Herrlichste an ihm. Ich möchte noch kurz auf einen zweiten Gedanken eingehen. Noch sind wir nicht im Himmel. Wie kann ich denn in einer Welt der Vergänglichkeit leben? Wie kann ich denn leben mit dieser Aussicht, dass der Verlust mich immer irgendwo gleich um die Ecke irgendwo treffen kann? Wir wissen sehr genau, dass jeder von uns irgendwann in seinem Leben Verluste erleiden wird. Wie kann ich es mit dieser Erkenntnis aushalten auf dieser Welt? Wie kann ich mit diesem Wissen leben, ohne zu verzweifeln? Und wisst ihr, auch hier hat die Bibel eine ganz eindeutige Antwort. Jesus sagt an einer Stelle zu uns, in der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt werdet ihr auch Verluste erleiden. Und deshalb setzt euer Vertrauen auf mich. Nehmt jeden Augenblick eures Lebens als ein Geschenk aus Gottes Hand. Und dann seid gewiss, dass selbst der Tod euch nicht aus meiner Hand reißen kann. Wie oft sind wir besetzt von Dingen, die so unwichtig sind in unserem Leben, oder? Wir drehen uns ums Geld, wir drehen uns um den Erfolg, wir drehen uns darum, wie der wieder geguckt hat, als ich das gesagt habe, oder was der wieder gemeint hat, als er mich angesprochen hat. Wir drehen uns um unser Ansehen bei den anderen und wir verpassen dabei das, was Gott uns jeden Tag schenken möchte. Leben jeden Augenblick neu. Wie kann ich leben in einer Welt der Vergänglichkeit? Nun, es gibt nur diesen einen Weg. Lebe jeden einzelnen Augenblick. Lebe ihn als ein Geschenk aus Gottes Hand. Dein Leben ist ein wundervolles Geschenk Gottes an dich. Du hast keinen Anspruch drauf. Du kannst keine Jahre einklagen. So lange muss es aber dauern. Es ist ein Geschenk. Und heute gehört mal wieder dazu. Du bist hier. Du darfst leben. Du darfst diesen Augenblick erleben. Es ist ein Geschenk Gottes an dich. Natürlich ist es ein Leben in einer Welt, in der es auch viele Schmerzen gibt. Aber wenn der Schmerz über den Verlust des Lebens nicht so groß wäre, dann wäre auch das Geschenk des Lebens nicht so wundervoll. Das ist so. Das ist unser Leben. Und deswegen lebe jeden einzelnen Augenblick, den Gott dir schenkt. Zum Schluss noch ein paar Zeilen aus diesem Buch von Nicholas Wolterstein, Klage um einen Sohn. Am Ende dieses Buches denkt er nach über diese Bibelstelle, in der Gott sagt, dass er alle Menschen, die jemals über diese Erde gegangen und gestorben sind, alle wieder zum Leben erwecken wird. Er denkt darüber nach, dass Gott jeden Menschen kennt und dass sie alle einmal vor seinem Thron stehen werden. Und er schreibt dann in seinem Buch ganz ehrlich die Gedanken auf, die sicher jedem von uns schon mal gekommen sind. Er schreibt, als er das liest in der Bibel: Ich frage mich, ob das alles wahr ist. Ich frage mich, ob Gott das wirklich einmal tun wird. Ich frage mich, ob ich Erics Stimme wirklich noch einmal hören werde. Hallo Papa, ich bin wieder da. Und dann schreibt er: Aber dann sprach Gott zu mir und er sagte, ich werde all das tun. Ich habe meinen Sohn zum Leben erweckt. Ich werde auch deinen Sohn wieder zum Leben erwecken. Gott sagt zu uns heute Morgen, es kommt der Tag. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht noch nicht morgen, aber es kommt der Tag, an dem all das wahr werden wird. Ich lese uns noch einmal diese Verse, die wir schon gehört haben. Da schreibt Johannes in der Offenbarung: Seht her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. Keine Trauer, kein Schreien. Und kein Schmerz wird mehr existieren, denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Und Nicholas Wolterstein schreibt: Okay, dann leb wohl, Eric. Leb wohl. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen.